Ja, Michael, begrüß doch mal deine Zuhörer hier.
Ja, hallo, liebe Zuhörer von Radio Tux, hier ist Michael Bohle von JackLab. Wir machen ein schönes kleines Projekt um Musik mit Linux. Und zwar Musik machen mit Linux. Aktiv, proaktiv produzieren, Musiker, Spaß haben, aber trotzdem ernst haben. Und darüber wollen wir heute mal reden.
Okay, dann schalten wir doch mal an hier seine Gerätschaften.
Das Intro mit Linux und einer USB-Gitarre. Leider könnt ihr das da draußen nicht hören oder sehen, sondern nur hören. Ich hoffe, das klingt einigermaßen und kommt einigermaßen rüber, was wir rüberbringen wollen, weil wir featuren hier eine nette Software namens Wrecker Rack.
Wie heißt die? Rapper?
Wrecker Rack.
Wrecker Rack.
Wrecker Rack versucht kommerzielle Entwicklungen wie Guitar Rig oder Amplitude in Open Source zu machen, und das ist quasi eine neue Zusammenstellung von den Effekten des bekannten Software-Synthesizers SynAppSubFX. Und das Team hat sich gedacht, lass uns die mal neu zusammenstellen und mit ein paar Musikern musikkompatibel machen, um eine Gitarren-Amp-Simulation herzustellen. Und die ist meines Erachtens jetzt hier, es ist eine sehr frühe Version, die ich vorliegen habe. Es gibt eine neuere Version 0.2, aber die ist jetzt schon so reif, so klingt so gut, dass ich es einfach vorstellen musste hier auf dem Linux-Tag. Und die läuft auf einem kleinen EEE-PC mit einer USB-Gitarre.
So, lieber Michael, was kann man denn mit diesem Wrecker-Rack alles machen? Du kannst ja, Gitarre musst du noch selber spielen, das ist klar. Du hast eine USB-Gitarre, ja. Das finde ich schon mal sehr spannend. Früher hat man so einen Klinkenstecker gehabt in der Gitarre, das kam dann in einen Marshall Full-Stack. Da hatte man so ein paar Röhren, Eierbrater hinten drin, ne? So eine doppellastige EL34-Batterie. Ich denke mal, ein paar Ausgangsübertrager waren noch dran. Das Ding war ziemlich schwer. Jimi Hendrix hatte, glaube ich, im Rücken 4 Stück stehen.
Genau, ja.
Ja, Fullstack wurde für Jimi Hendrix erfunden. Jim Marshall ist ja eigentlich Schlagzeuger. Eigentlich ist er ja Step-Tänzer gewesen. Er hat mal in den 30er Jahren angefangen mit Step-Tanz. Dann hat man ihn entdeckt in einer Band. Und dann wurde er als Schlagzeuger dort eingestellt, weil nämlich der Bandleader, dem fehlte ein Schlagzeuger. Und der sagte, du bist doch Stepptänzer, du kannst dich mit Rhythmus aus. und er hat sich ans Schlagzeug gesetzt, und ab dem Tag war er in einer Big Band, die Tanzmusik machte. In den 30er Jahren wurde ja Musik wirklich nur live gespielt. Da gab es kaum Konserven, also bis auf die paar Shellac-Platten, die man hatte, ist er Schlagzeuger gewesen. Und irgendwann ging es weiter. Jim Marshall hatte in den Pausen, hatten die mal das Problem bei diesen Bällen, die da waren, 800 Leute in so einem Tanzsaal, eine Big Band hat gespielt, die haben natürlich auch Pausen gemacht, und in den Pausen gab es immer Prügeleien. Und dann hat sich der, ich glaube, es war ein Saxophonist oder irgendjemand aus der Band gesagt, wir müssen in den Pausen die Leute irgendwie ablenken. Und dann hat Jim Marshall angefangen zu singen. Der hat alles gemacht. Also später hat er ja dann Schlagzeugunterricht gemacht, hat einen kleinen Laden in London eröffnet, wo er Schlagzeuge verkauft hat. Alle großen Schlagzeuger der Welt, die aus England kommen, ob das nun wer auch immer ist, die sind bei ihm in die Schule gegangen, und in seinem Laden hatte er einen kleinen Bastler, und der bastelte an so Röhrenverstärker rum. In den 60er Jahren gab es ja meistens diese Fender Jazz Dinger da und so, und das mochten die aufstrebenden Rocker aus West-London nicht. Ja, Fender Champ. Genau. Ne? Mit dem berühmten Federhall-System.
Genau, ja.
Heute Kult, ja. Und klingt wirklich super geil mit einer Fender Stratocaster. Ist ein echt astreiner Klang. Aber die Leute wollten was anderes. Ne? The Who-Gitarrist kam in seinem Laden und machte nämlich das erste, genau. Er sagte, ich brauche einen anderen Klang. Und kann mit deinem Techniker da hinten mir nicht so ein Teil bauen. Und das erste Teil, was er gebaut hatte, war gleich, ist heute Kult. 45 Watt Marshall Ursprungsverstärker wird heute wieder gebaut, ne? Und sowas, damals fing es an, mit Geräten Gitarrentöne zu verändern. Man hat nicht mehr nur die Gitarre gehört, sondern man hat versucht, immer andere Klänge rauszuholen. Jimi Hendrix hat es dann verfeinert. Er hatte ja die wahnsinnigsten Töne rausgeholt. Und dann kamen die 80er, da kam dann in den 70ern Flanger dazu oder wie hieß das Zeugs?
Echo.
Phaser. Echo gab es ja immer. Hall gibt's, ne?
Ja.
Also es gibt Hall, Echo, Phaser, Harmonizer.
Pitch Transposer.
Und diese ganzen Dinge wurden alle mit der Zeit analog erst hergestellt. Danach gab es die Dinger auch digital, als es losging. Ich weiß noch, auf dem C64 haben wir dann auch immer reingehackt, die Teile. Da gab es ein ganz kleines Teil. Jetzt gibt es das unter Linux, und alles, was es in der Vergangenheit gab, so, das kann man da drinnen in einer Kiste jetzt machen.
Richtig, ja. Also es braucht natürlich bestimmte Voraussetzungen, damit das funktioniert. Deswegen haben wir auch unser JackLab-Projekt gegründet, damit Musik unter Linux zumindest auf unserer bevorzugten OpenSUSE-Plattform funktioniert, in der Form, wie wir uns das vorstellen. So ab 2004 hat sich da nämlich etwas ganz stark was getan, und unser Projekt heißt deshalb JackLab, weil wir, ja, die Pro-Audio-Schnittstelle für Linux heißt Jack Audio Connection Kit, und die erfordert einen Realtime-Kernel, damit wir Audio priorisieren können, sag ich mal. Also damit das im Vordergrund ist. Audio braucht, damit Echtzeitprozesse, so nennt man ja Musik machen, richtig nach vorne gehen, braucht es einfach unglaublich viel Power. Es geht mit einem normalen Desktop-System nur schwer, und deswegen haben wir einen Realtime-Kernel und ein paar Dinge dazu. Und es gibt eine recht lebendige weltweite Szene um Linux Audio, die ganz schöne kleine Sachen macht. Wobei ich sagen muss, das ist noch so ein bisschen wie lauter einzelne Puzzlestücke, die zum Teil noch nicht zusammenpassen, wo ein bisschen das Shaping noch nicht viel richtig ist, und es fehlen auch noch ganz kleine Teile. Und ja, mit JackLab versuchen wir halt, diese Teile irgendwie zusammenzufügen und es dem Musiker leichter zu machen, Musik zu produzieren.
Aber JackLab ist ja die eine Sache, und wir waren ja eben noch bei diesem
Rack-a-Rack, ja.
Rack-a-Rack.
Ja, genau.
Und dieses Rack-a-Rack, das ist ja wie so ein, du sagtest ja, so ein Verstärker-Simulator.
Amp-Simulation.
Ja. Viele kennen ja den, wie heißt der, V6 oder was, dieses...
Nee,
diesen digitalen Amp-Simulator, der ist ja eigentlich ein Verstärker, aber der kann ja alle möglichen, gibt es ja auch Nachbauten von der Firma Behringer, ne, so ein digitaler Amp-Simulator, da kann man dann seine Boxen einstellen, will ich eine 4x12 haben oder ein digital oder was weiß ich.
Richtig, für einen Verstärker. Und das ist aber in die Software schon längst übergegangen. Da hat Steinberg damals mal angefangen, das hieß Warp und klang irgendwie schrecklich und war teuer.
Ganz schrecklich.
Ja, aber dann hat zum Beispiel Native Instruments und was ich sehr erstaunlich fand, war von Amplitube, da gab es einen Prozess, das gibt es heutzutage noch, die G-Suite, eine VST-Schnittstelle, da ist ein kleiner JCM900 bei. Mono VST-Plugin, aufdrehen, hört sich an wie ein Marshall. Und später ist das war die Grundlagenforschung, die Algorithmen sind halt in Amplitube aufgegangen. Das ist eine sehr teure Amp-Simulation, auch wieder VST und AU für Mac. Ja, Guitar Rig gibt's, und es gibt noch unzählige viele Amp-Simulationen in Softwarebasis inzwischen, die natürlich immer auf proprietäre Plattformen beschränkt sind, die meistens einen Host erfordern, wie Steinberg oder Logic.
Ja, als Plugin halt.
Plugin halt, genau, ja. Und ja, es gab nie wirklich was richtig Gutes für Linux. Da gab es mal so ein Programm, das heißt Creox. Aber da sind die Leute nicht wirklich richtig glücklich mit geworden. Oh, aha.
Ja.
Und jetzt geht es gerade los, dass auch unter Linux so ein Bewusstsein dafür ist, was Musiker eigentlich brauchen, nämlich amtliche Gitarrenamp-Simulationen. Und da ist gerade Rekkerack gekommen, das ist wird von Holborn entwickelt als Hauptentwickler. Der hat sich auch schon für dieses Stye Morgan, das kennt so mancher, und die die Horgant-Orgel kennt vielleicht auch der ein oder andere, ist dafür verantwortlich. Und das ist sein neuestes Werk und ja, das hat er gerade released und ich habe dann gesagt, okay Jungs, ich werde das dann auf dem Linux-Tag featuren und allen möglichen Leuten zeigen und ja.
Nun spielen wir doch mal so ein klein bisschen da dran rum. Du hast
okay,
da so
Bibliothek
mit Amps oder?
Nein, ich hab hier eine, man muss sich das so vorstellen, das ist halt wie damals diese Racks. Also du hast so ganz viele Effekte nebeneinander liegen.
Ja.
Und dann hast du halt dein Amp. Und das soll es halt simulieren.
Also die Tretminen.
Die Tretminen, aber plus den Amp.
Plus Amp.
Plus Amp. Nun sieht man hier diese Amp-Simulation noch nicht sehr gut. Die Cabinets sind erst ab Version 2.02 wirklich vorhanden. Hier sind die nur so rudimentär vorhanden, aber der Klang ist jetzt schon ganz gut und amtlich. Also ich habe hier verschiedene Tretminen. Als erstes natürlich ein Equalizer, weil man muss erstmal das ganze Soundbild der Gitarre anpassen. Ein Kompressor, um halt den Sound zu drücken, damit auch ordentlich was rauskommt. Dann geht es durch einen Verzerrer, in Overdrive, ein Echo gibt's, ein Chorus, ein Phaser, ein Flanger, ein Reverb und am Ende nochmal einen parametrischen Equalizer. Das ist so ganz typisch die...
Das ist so ein typischer Aufbau eines Gitarristen in seiner kleinen Flightcase-Kiste.
Genau.
Da, ja.
Da kommen jetzt in der Version 2.0 kommt noch ein Wawa dazu. Ja, und ein Harmonizer, damit man halt noch Stimmen dazu machen kann. Und ja, es ist halt ein ganz besonderes Feature, dieses Programm, nämlich eine sehr gute Notenerkennung. Also es erkennt die Noten, die ich jetzt spiele,
ja,
und wandelt die in MIDI um. Das heißt also, ich kann
da... Du hast auch gleich eine MIDI-Gitarre.
Genau, ich kann damit auch gleich einen Synthesizer anspielen zum Beispiel, gleichzeitig ertönen lassen, natürlich nur monophon. Das ist für mich... Das Sensationellste, was es gibt, das ist ein alter Kindheitstraum quasi, um das mal so auszudrücken.
Du wolltest immer schon mal Klavier spielen, kannst aber nur Gitarre.
Nein, ich spiele auch Klavier, ist
so.
Kein Problem. Aber ich wollte schon immer mal Gitarren-Synthesizer haben, aber die waren mir immer zu teuer.
Die sind schweineteuer. Ja.
Richtig.
Gucken wir doch mal ganz kurz, was das so kann. Du hast da einen Aufbau Gary Moore. Das ist also so nachgebildet wie Gary Moore,
genau,
die Gitarre.
Genau, kennt ihr den Gitarristen Gary Moore mit seinem... Ich darf das gar nicht spielen, das ist ja GEMA und wie, aber egal. Übrigens, das Stück wurde
ich glaube,
geklaut.
Bis vier Takte geht.
Also, naja, man kennt diesen Sound. Übrigens wurde dieses Lied eigentlich von einer deutschen Band erfunden. Da gibt es einen berühmten Rechtsstreit.
Gibt es über viele Titel, wie man
genau
weiß.
Aber egal. Gary Moore, dieser typische Still Got the Blues Sound und so versucht man die Presets halt ein bisschen nach berühmten Gitarristen zu gestalten. Diese Presets, Voreinstellungen, wo halt das gesamte, wo halt alle Effekte gleichzeitig umgestellt werden, sind von Musikern gestaltet worden. Es hat übrigens für ein Open-Source-Programm die erstaunliche Anzahl von 80 Presets, bringt es gleich mit dieser kleinen Version mit. Und die Musiker, die kennen sich aus mit Sounds, die wissen, was gut klingt. Und deswegen haben sie sich auch ein bisschen Mühe gegeben, das Beste aus den Algorithmen rauszuholen.
Also immer beliebt ist ja auch Sound von Dire Straits, der ist ja bei Gitarristen immer sehr angesagt.
Ja, gehen wir mal rüber.
Jetzt gehen wir mal, wohin?
Ich gehe einfach mal zum nächsten Preset, das ist
Satriani.
Den kennt man ja auch. Also, naja, jetzt mal so ein kleines Leak. Jetzt würde noch eine zweite E-Gitarre dazukommen.
Ja.
Der würde dazu spielen. So, also der Grundsound. Ja, gehen wir mal einfach weiter. Balladen.
Aber
so.
Was mich daran ein bisschen jetzt stört, du musst natürlich da an dieser an diesem Pad rumdrehen und so weiter. Kann man das auch mit irgendwelchen externen Schaltern belegen?
Richtig, ja. Das ist ausgelegt dafür, dass es komplett MIDI-steuerbar ist. Da gibt es zum Beispiel einen sehr schönen Fußschalter namens FCB1010. Der ist schon jetzt sehr beliebt bei Gitarristen. Und der lässt sich daran anschließen.
Und der ist MIDI-programmierbar?
MIDI-programmierbar, dann kann ich mich einfach durch die Presets durchsteppen und sämtliche Parameter werden irgendwann MIDI-steuerbar sein. Also,
aha.
ja, Wawa zum Beispiel ist ja unglaublich wichtig, dass man auch wow, wow, wow macht.
Zum Beispiel, ja. Ja, genau. Und dann gibt es auch ein MIDI-Wow-Pedal.
Also auf meinem FCB 1010, was so ein ja, Standard-Controller, Foot-Controller ist, gibt es zwei.
Der wandelt sozusagen diese Pedalbewegung in, was für eine...
Das ist ein MIDI Continuous Controller, MIDI-CC heißt das, ja, genau. Hier habe ich mal einen Sound, da versuchen die quasi Akustik. Also ich spiele das mal eben so typisch, wie man eine akustische Gitarre spielt.
Ja, so Lagerfeuermusik, ne?
Genau, genau. Und das ist jetzt die gleiche E-Gitarre, die gleich gerade unheimlich verzerrt oder was auch immer.
Also man muss die Autobatterie noch mit ans Lagerfeuer nehmen, so ein kleines Teil. Und dann gibt es so Akkumulatorenboxen, gibt es hier, ja, kann man machen.
Gibt alles, ja.
Also die Akkuboxen halten mittlerweile, glaube ich, 8 Stunden. Mhm. Da kann man gut auch Straßenmusik machen. Um sich seine USB-Gitarre zu verdienen.
Trash-Chorus ist ja auch sehr beliebt. Muss halt auch ein bisschen breiter klingen. Kurt Cobain hat gerne solche Sounds verwendet. So.
Ja, da ist doch schon eine Weile her.
Das ist schon eine Weile her, aber immer noch beliebt. Aber auch die Clean Sounds.
Aber die Foo Fighters sind ja noch da. Die Foo Fighters gibt's ja noch.
Die Foo Fighters gibt's noch, genau. Und der Sound ist immer noch aktuell wie immer. Die Jungen spielen das immer noch ganz gerne. Da gibt's halt eine Menge und das ist unglaublich brauchbar. Und was das Besondere ist, ich habe es hier mit einer USB-Gitarre und auf dem EEE-PC laufen. Dieser EEE-PC ist halt mit meinem besonderen System angepasst. Ja, müsste man einfach sehen, ist winzig, total praktisch, kann man überall ganz schnell mit hinnehmen.
Dann hast du also am EEE-PC 2 USB-Eingänge, einmal die Gitarre, einmal dieser MIDI-USB-Konverter und das war's. Und das ist alles mit wenig Latenz.
Das ja, also ich habe einige, also die Latenz hier, der, klar, der EPC und USB ist jetzt nicht so das Optimale für einen Pro-Audio-Bereich, aber alle Gitarristen, die ich bisher hier gesprochen habe auf der Messe, die bestätigen, dass das Gefühl stimmt. Also sie haben nicht das Gefühl, der Ton kommt irgendwann
später,
sondern ja, es ist stimmig, es ist, das Feeling ist da und das ist ja das Wichtige. Deswegen ja auch der Realtime-Kernel, damit eben das Feeling rüberkommt.
Also das war jetzt dieser kleine die Beta-Version eines Gitarren-Racks.
Ja, das ist noch die Alpha, aber die Beta ist jetzt gerade raus.
Beta kommt gerade raus.
Die ist gerade raus, die kriegt man wahrscheinlich im CVS oder der gute Pac-Man. Also die Pac-Man sind sie da mal sehr fleißig gewesen. Vielen Dank da übrigens an Toni, der immer genau drauf achtet, was gerade für neue Software rauskommt. Ja, dann gibt's das schon für SUSE, aber bei anderen Distributionen muss man womöglich noch aus dem CVS oder was auch immer ziehen.
Aber du hast ja nur eine spezielle Distribution hier drauf, dein Realtime-System.
Richtig.
Hast du es auch mit einem normalen Linux probiert? Gibt's da ein Problem oder geht es auch?
Also ich würde, also für Musikproduktion ein normales Linux zu verwenden geht schon, wenn man eine sehr gute Soundkarte hat. Aber wer hat schon eine sehr gute Soundkarte? Also ich spreche davon einer Soundkarte RME, das sagt ja vielleicht was. Aber eine normale Soundkarte, eine USB-Soundkarte ist halt relativ biestig. Und gerade hier dieser Soundchip von der ist noch biestiger. Und dann ohne Realtime-Kernel, da liegt man da bei 50 Millisekunden. Und das ist dann ja nicht mehr erträglich für einen Gitarristen. Weil 50 Millisekunden, das ist fast wie eine Ewigkeit. Das ist wie, als würde man 300 Meter von seinem Verstärker stehen. Deswegen brauchen wir unbedingt immer einen Realtime-Kernel und können keine normale Desktop-Distribution nehmen. Es gibt für alle möglichen Distributionen gibt's so ein Audio-Spin, nennen wir das mal. Also sowohl für Debian, da heißt das 46 Studio. Dann gibt's das für Ubuntu Studio. OpenSUSE macht Jet, beziehungsweise JetLab. Und Fedora, Planet Karma. Die kümmern sich darum, dass ein RT-Kernel auf jeden Fall vorhanden ist. Bei OpenSUSE ist er inzwischen ins normale Repository integriert. Die kümmern sich darum, dass die Audio-Hardware-Software zur Verfügung steht und versuchen insgesamt das System zu verbessern von so Dingen wie zum Beispiel Beagle-Desktop-Suche braucht dann kein Mensch. Das ist ständiger Festplattenzugriff, der uns einfach nur nervt, weil wir wollen ja auch Harddisk-Recording machen. All solche Dienste werden ausgeschaltet und die Distribution wird halt optimiert für den Audioeinsatz. Das ist hat sich seit das kam eigentlich mit Demudi von Agnula. Das war ein von der EU gefördertes Projekt vor etwa 5 Jahren war das schon, genau. Und die haben mit Demudi quasi diesen finalen Start gesetzt und da sah ich dann zum ersten Mal Jack und Ardour und all diese Dinge und war dermaßen beeindruckt, dass ich das dann auch für Suse wollte.
Jetzt müssen wir mal zusammenrechnen, was braucht so ein Gitarrist, wenn er sich so einen Teil kaufen will? Wir kriegen ja Linux umsonst, wir kriegen das den Racker umsonst.
Racker-Rack ist klar,
Free Software. Racker-Rack, das ist halt freie Software. Wir brauchen aber Hardware, wir brauchen eine Gitarre, aber es muss nicht eine USB-Gitarre sein, es kann ja eine normale Gitarre sein.
Richtig. Ja, es gibt ja, wichtig ist bei einer Gitarre, die hat ja eine geringe Ausgangsleistung, das heißt also, wir brauchen immer irgendwie einen Vorverstärker. Das heißt also, man kann die Gitarre nicht direkt irgendwie womöglich über Mikrofoneingang oder Line-In in den PC stecken.
Das klingt gruselig.
Das klingt gruselig und funktioniert auch eigentlich überhaupt nicht. Man muss immer einen Vorverstärker haben. Und da gibt es aber auch schon ganz preiswerte USB-Geräte, die einfach nur sozusagen die Eingangsimpedanz verstärken. Also Gitarren-USB-Vorgeräte.
Also ein Vorverstärker, der einen Klinkeneingang hat.
Genau.
Dann kommt der Vorverstärker und hinten kommt der ganze Ton im USB 2.0 raus.
Genau.
Und die gibt es auch schon in einer Qualität, dass man sagen kann, ich kann es verwenden.
Genau, ja.
Okay, also das Ding, was kostet sowas?
Zwischen 50 und 100 Euro.
Okay, 50 und 100 Euro sind wir notieren. Dann geht's weiter. Ich brauche einen PC, der einen alten PC hat, der kann das preiswert gestalten. Du hast es portabel gemacht mit diesem EE-PC. Was kostet so ein Teil?
Das kostet 300 Euro, ist aber immer schwer zu kriegen, weil die sind ja immer auch ausverkauft.
Richtig, ja, ist ganz schwierig. Ja.
Eigentlich geht jeder Rechner, nur was ich immer empfehle, ist eine bessere Soundkarte zu verwenden. Das heißt also eine, die mindestens 24-Bit und 96 Kilohertz unterstützt, weil einfach damit eine hochqualitative, ja einfach das Gefühl und der Sound einfach besser ist. Jeder, der mal so eine Soundkarte eingebaut hat, der wird sogar bestätigen, dass der Sound sogar von normal abgespielten Dingen plötzlich viel dynamischer klingt, viel besser. Also man hat irgendwie wirklich nicht nur subjektiv das Gefühl, es ist auch
man hört es
objektiv messbar,
ja,
dass es einfach besser ist. Und so teuer ist eine Profi-Soundkarte gar nicht mehr. Die beliebten Soundkarten mit NV24 Chipsatz, die gibt es schon für 80 Euro etwa.
Genau.
Mit zwei analogen Eingängen. Da kann man dann so ein ganz kleines Mischpult vorsetzen, für vielleicht 40, 50 Euro, dann hat man schon eine wirklich definitive Home-Recording-Lösung, womit man toll arbeiten kann.
Ja, aber wir sind ja noch gar nicht beim Recording, wir sind ja erstmal beim Amplifying, wenn man so will.
Ja, aber es gehört dazu.
Das gehört dazu, ist die Vorstufe, logisch.
Richtig.
Wir müssen ja erstmal den Ton erzeugen. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache einen Live-Aufbau für die Bühne, ich will jetzt einfach meine Tretminen nicht kaufen, die sind ja schweineteuer, wenn ich jedes Teil extra kaufe, ja. Und hinten dann noch den Noise-Generator da hinten ranmache, der mir dieses Rauschen da.
Genau, ja.
Ja, da muss man auch
Gate.
Noch. Noise-Gate, ja. Dann hat man ja eigentlich so ein Brett, man muss viel mitschleppen, aber so ein kleiner Laptop macht es ja auch. Ich brauche natürlich das Brett für die.
Zum Umschalten.
Zum Umschalten,
damit man
okay,
aber das umstellt, beziehungsweise bestimmte Werte direkt.
Was kostet so ein Brett, so ein USB-Brett da?
Also ein MIDI-Controller, ja, da sind auch verschiedenste Preise zwischen 100 und 200 Euro. Ich würde da ruhig ein bisschen teureres empfehlen, weil es gibt auch nicht eine große Auswahl, aber dieses FCB 1010, von dem ich schon angesprochen habe, das ist definitiv eins der besten USB-Controller, der kostet auch ein bisschen was, ich glaube so um die 150 Euro, aber der ist halt so dermaßen frei konfigurierbar, dass sich jeder Gitarrist damit sofort wohlfühlt. Es gibt auch sogar eine Steuerungssoftware unter Linux dafür, also dass man die Steuerung bzw. Die Presets bearbeiten kann auf einer grafischen Oberfläche. Es ist auch sehr wichtig.
Und dann stelle ich auf der Bühne den Amp auf linear, sozusagen, dass der nicht noch meine Sound nochmal verfälscht?
Ja,
macht man das?
Man geht mit der Gitarre am besten tatsächlich mit einer DI-Box rein. Die DI-Box wandelt halt das Signal von einem unsymmetrischen Signal in das symmetrische Signal. Dadurch werden halt Störgeräusche dezimiert und der Pegel leicht angehoben. Und insgesamt klingt das dann viel klarer. Allerdings haben moderne Mischpulte solche DI-Sachen schon oft eingebaut. Das heißt, man kann da direkt in den Instrumenteingang reingehen und braucht keine DI-Box. Aber das reicht eigentlich grundsätzlich, um halt die Hardware-Ebene zu steuern. So.
Okay, da sind wir bei 50, 100, die Karte. Ich sag mal so 450 Euro hat man die Hardware, wenn man einen Laptop besitzt und einen Verstärker. Gitarre auch, also die hat man ja eh.
Ja, richtig.
Ach, du kannst auch diese Ansicht wechseln, dass du nur...
Ich habe jetzt auf die Preset-Ansicht geschaltet, dass ich halt einen Überblick über die ganzen Presets habe, damit man sieht, das sind ja eine Menge Presets und es wäre nervig, immer sich durch die gesamte Preset-Bank zu steppen zu müssen, um mal irgendwie nach hinten zu kommen. Also ich würde da empfehlen, dass man sich eine eigene Bank zusammenstellt,
ja?
Also mit seinen eigenen Lieblingssounds. Man kann, also die Bank sind ziemlich, die Presets sind sowieso sehr einfach und klar gestaltet, dass sie sich mit jedem Texteditor am Ende verändern lassen.
Mhm.
Und dann stellt man sich eben eine Bank zusammen und die kann man sich dann eben zum Beispiel, wenn man auf der Bühne live spielt und ein bestimmtes Repertoire hat, hintereinander weg. Jeden Song, zack, zack, zack. Oder ich mache in einem Song, brauche ich drei verschiedene Presets. Dann eben entsprechend die Bank gestalte. Und so, ja, ist halt ein bisschen... Ich mache jetzt mal einen Sound, der heißt The Pat. Ist ein bisschen dem Sound des amerikanischen Jazzgitarristen Pat Metheny angehört.
Pat Metheny.
Ja,
da würde meine Tochter gleich sagen, geil.